Herzlich willkommen zu Walters Podcast, Folge 8, Der Sturz, vom Ponykarussell in die Hölle der Narkose. Wie ein harmloser Marktbesuch zu einem Albtraum aus Chloroform, Gips und falsch zusammengewachsenen Knochen wurde. Und warum Walter seitdem keine Pferde mehr mag. Der Pferdemarkt.
Der Bärfeldner Pferdemarkt findet jedes zweite Wochenende im Juli statt. Als ich noch sehr, sehr klein war, da wurde er mitten in Bärfelden rund um die Kirche abgehalten, zog dann aber schon sehr bald in die schon erwähnte Street, inzwischen Bärfeldens Sport- und Marktgelände. Der Pferdemarkt bestand zum einen aus Karussells, Buden, Verkaufsständen für den täglichen Bedarf sowie Festzelten, als auch aus einer Nutztierschau und einem Pferdehindernisturnier, also einem Pferdespringen. Er ist das wichtigste aller Ereignisse in und um Bärfelden und trägt im Untertitel Hessens größter Pferdefohlen- und Zuchtviehschau. Also war es mal wieder Juli und wir gingen auf den Bärfeldner Pferdemarkt. Als damals 5-jähriger Junge war ich nicht so mutig und forsch, wie es andere Jungs in diesem Alter sind. Das kam bei mir dann wenige Jahre später. Deshalb war selbst die alte Holzschiffschaukel nicht so sehr beliebt bei mir.
Walter, warum warst du als 5-jähriger nicht mutig? Und was änderte sich ein paar Jahre später?
Als Kind war ich sehr schüchtern und ängstlich. Genau deshalb tat ich mir auch ständig weh und gab ich Monika häufig Gelegenheit, den Grind an meinen Abschürfungen abzugruppeln. Je näher ich aber der Pubertät kam, desto mutiger, aber auch aufsässiger wurde ich.
Der Sturz vom Ponykarussell.
Bei dem besagten Marktbesuch wollte Papa uns etwas ganz Besonderes bieten. Es gab eine Reitschule, so nannten wir alle Karussells. Und dieses Spezielle verdiente den Namen ganz besonders. Da konnten Kinder auf einem der gemächlich im Kreis gehenden, echten, lebenden Ponys reiten. So große Lust hatte ich nicht und so wurde ich eher gezwungen als überredet, auf eines der wilden Tiere aufzusteigen. Und los ging's. Schon nach wenigen Schritten des armen Ponys verlor Klein Walter das Gleichgewicht und fiel von demselben. Es herrschte absoluter Aufruhr. Mein Arm stand völlig unnatürlich vom Körper ab und ich schrie ganz erbärmlich. Mama rief etwas von Arm gebrochen und man zerrte mich aus der Gefahrenzone, während Ursula ganz verzweifelt nach meinem abgebrochenen Arm suchte. Dann wurde ich zu Dr. Blitz verschleppt, weil unser Hausarzt Dr. Kaiser keinen Dienst hatte. Dr. Blitz renkte mir zuerst den ausgekugelten Arm wieder ein. Das waren totale Höllenschmerzen.
Wie hat sich der Schmerz angefühlt, als der Arm ausgekugelt war? War es eher Panik oder Betäubung?
Den konkreten Schmerz kann ich mich natürlich nicht erinnern. Es tat nur höllisch weh. Und ich weiß nur noch, dass Dr. Blitz meinen schmerzenden Arm nahm, irgendwie daran herumzerrte, was sich ganz besonders schlimm anfühlte, aber glücklicherweise aus meinem Schmerzgedächtnis wieder verschwunden ist. Direkt nach diesem absolut heftigen Schmerzimpuls muss es zunächst wieder besser gewesen sein.
Das Teufelselixier.
Als dann ging es sofort nach Erbach ins Krankenhaus. Dort die Diagnose, komplizierter Splitterbruch im linken Ellenbogen. Oh, das muss operiert werden. Oh weh. Und dann kam die Narkose. Ich erinnere mich noch, als sei es gestern gewesen. Ich bekam so eine Art Stickrahmen mit einem Tuch bespannt aufs Gesicht und dann wurde eine Flüssigkeit draufgesprüht. Das war ekelhaft, grauenhaft. Es war Chloroform. Es war im wahrsten Sinne ein Albtraum, den ich dabei hatte. Fürchterliche Halluzinationen, die ich noch heute sehe, wenn ich daran denke. Ich war geplagt von völlig verzerrten, grellbunten Bildern und ekelhaftem Rauschen und Zirpen. Ein einziges Inferno. Selbst Jahre später, als ich mit Papa mal bei einem Sandbahn-Motorradrennen war oder auf dem Wiesenmarkt in so einem Tempodrom, an dem die mit Ethanol getriebenen Motorräder an der Wand entlang brausen, wurde mir noch schlecht und ich musste mich übergeben. Das waren keine Events für mich.
Die Halluzinationen klingen grauenhaft. Gab es eine bestimmte Farbe oder ein Bild, das dich bis heute verfolgt?
Ja, das tut es. Es klingt total verrückt, aber ich sah in diesem Delir so etwas wie riesige, himmelhohe, bunte, gotische Kirchenfenster, die verzerrt und in Bewegung schienen. Irgendwelche Fratzen, die immer an meinem Gesichtsfeld vorbeikamen. Und zirpende, schräge, schiefe Geräusche. Erschreckend, beängstigend und irgendwie aber auch doch schön.
Wieder unter dem Messer.
Dann, wieder zurück unter den Lebenden, ging die Kotzerei los. Es muss gewesen sein wie bei dem Film Exorzist. Klein Walter kotzte im Strahl. Dafür hatte ich danach einen wunderbaren Gipsarm, auf dem alle herummalen durften. Nach ein paar qualvoll langen, einarmigen Wochen, die mir zugegebenerweise auch Vorteile hinsichtlich der Aufmerksamkeit der anderen mir gegenüber verschafften, wurde im Krankenhaus der Gips vom Arm wieder abgenommen. Darunter kam eine aufgequollene, pustelige, kalkweiße Haut zum Vorschein. Während des Gipstragens musste mich Mama immer wieder mit einer Stricknadel unter dem Gips kratzen, weil es unsäglich juckte. Was auch zutage kam, war ein schlecht oder falsch zusammengewachsener Bruch, verdammt. Also wieder eine Narkose mit dem Teufelszeug, wieder Halluzination. Der Bruch wurde abermals erst gebrochen und dann mit einem Metallstift fixiert. Danach wieder derselbe üble Aufwachprozess mit Kotzen im Strahl à la Exorzist und noch einmal ein neuer weißer, später bunter und juckender Gips um meinen Arm.
Als der Gips abkam und der Arm falsch zusammengewachsen war, hattest du Angst, dass er nie wieder normal wird?
Nein, in dem Moment dachte ich nicht an sowas. Vielleicht meine Eltern oder wahrscheinlich ganz bestimmt meine Eltern, aber ich nicht. So eine Angst hatte ich 11 Jahre später, als ich eine Operation meiner Hand wegen einer tiefen Phlegmone über mich hatte ergehen lassen müssen. Dafür berichte ich aber zu gegebener Zeit noch. Diesmal hat es funktioniert. Und nach wochenlanger Stilllegung des Armes begann die mühsame Arbeit, den Arm wieder fit zu bekommen. Papa machte jeden Tag Striche am Türrahmen, um zu sehen, wie hoch ich den Arm denn schon hochheben konnte. Das war eine schwierige Zeit, aber bis zur Einschulung nach dem kommenden Osterfest war alles wieder, wie es sein sollte und der genagelte Ellenbogen machte und macht bis heute keine Probleme. Kurze Nachbemerkung. Am Tag nach dem Unfall war das Ponykarussell nicht mehr da. Obwohl der Markt noch in vollem Betrieb war, wurde offensichtlich gleich nach dem Ereignis das Zelt abgebaut, alles eingepackt und weggeschafft. Wahrscheinlich wegen fehlender Versicherungen und der Angst, in Regress genommen zu werden.
Todesverachtung mit Folgen.
Apropos Pferdemarkt. Im folgenden Jahr war ich schon etwas wagemutig. Und so bestieg ich mit Ursula und mit purer Todesverachtung einen Wagen vom Autoscooter. Autoscooter schien so toll, da standen die ganzen Leute drumherum, es lief tolle Musik und alle fuhren da kreuz und quer und hatten Spaß. Also ging es los. Ursula und ich konnten uns nicht einigen, wer lenken darf. Ich erinnere mich nicht wirklich mehr, wer von uns das Steuer in der Hand hatte, als es dann passierte und wir frontal mit einem anderen Wagen kollidierten. Ihr ahnt, was kommt. Ja, genau, ich knalle natürlich mit dem Kopf voll auf die vordere Haltestange und erspare mir damit den späteren Weg zum Zahnarzt, um den bzw. die Frontmilchzähne ziehen zu lassen. Blutüberströmt springe ich beim noch vollen Betrieb des Autoscooters aus dem Wagen und renne über diesen Eisenboden zum Rand der Anlage, während der Mann, in dem, ich nenne es mal Führerstand des Autoscooters, die Aktion mit einem lauten Signalton begleitete. Ihr kennt den, diesen typischen Autoscooter-Trötenton. Naja, das war mal wieder so ein ganz und gar typischer Walter-Vorfall.
Wer hat beim Autoscooter das Steuer in der Hand gehabt? Und warum erinnerst du dich nicht?
Warum ich mich nicht erinnere? Komische Frage, Willi, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hatte eher Ursula das Steuer in der Hand, sonst hätte ich mich beim Aufprall wohl besser abfangen können.
Fenstergespräche über den Brunnen.
In der späteren Kindheit, so um Ursulas Pubertät herum, waren wir nicht ganz so eng. Aber das lag an den unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Ursula war insgesamt in ihrer Entwicklung für ein Mädchen ein wenig spät, aber dafür umso mehr in der typisch aufrührerischen Pubertätskrawallstimmung. Dafür war ich ein wenig schneller, bekam früh Bartwuchs und den Stimmbruch, was mir den Rauswurf aus dem Schulchor beschwerte. Irgendwann flog mir der Schlüsselbund von Herrn Stöckler an den Kopf und beendete meine Chorkarriere ganz plötzlich und endgültig. Konnte ich schon bei der Geburt nicht bis zum errechneten Termin warten, hatte ich es auch sehr eilig, erwachsen zu werden und konnte den Abstand zu Ursula dann tatsächlich einigermaßen aufholen oder kompensieren. Dazu kommt natürlich, dass Mädchen in den 60er Jahren weniger Freiheiten genossen als Jungs und ich dadurch absolute Vorteile hatte. Ursula war schon als Kind sehr unentschlossen und konnte sich nur schlecht entscheiden. Wenn wir mit den Eltern einkaufen waren und Ursula sollte sich etwas zum Anziehen aussuchen, war das immer ein stundenlanges Hin und Her. Sie konnte sich nur ganz schwer für etwas erwärmen. Oder anders, sie erwärmte sich für dies und erwärmte sich für das, konnte aber partout nicht sagen, was ihr besser gefiel oder passte. Ursula war damals sehr oft sehr schlecht gelaunt, unzufrieden und zickig. Oma meinte immer, oh, das Ossel hat immer so ein Betz. Was bei uns im Odenwald so viel heißt wie, Ursula ist immer so zornig. Ursula hat mich aber immer als ihren Verbündeten gehabt. Egal, ob sie mal wieder unglücklich verknallt war und sich dem Auserkorenen nicht offenbaren konnte oder dieser sie nicht erhören wollte. Während dieser schwierigen, oft nicht erwiderten Verliebtheitsphasen von Ursula, wahrscheinlich und vor allem auch deshalb, weil die Auserkorenen gar nicht ahnten, dass sie Ursulas Begehren erweckt hatten, bot ich ihr Beistand und ein offenes Ohr gab Trost und unkluge Teenager-Ratschläge. Wir standen abends oder auch nachts oft stundenlang in unseren nebeneinander liegenden Zimmern an unseren ebenfalls direkt nebeneinander liegenden Fenstern und klotzten runter auf den in der Nacht bunt beleuchteten Springbrunnen oberhalb vom Zwölfröhrenbrunnen. Dann sinnierten wir über dieses und jenes, betrachteten die Leute, die unterwegs waren, hatten unseren Spaß und die Zeit verging wie im Flug. Das war eine wirklich schöne Zeit.
Ursulas Betz, war das eher Pubertätstrotz oder echte Unzufriedenheit?
Das war bestimmt beides. Auf jeden Fall war es Pubertätstrotz. Aber eine grundsätzliche Unzufriedenheit ist bei Ursula immer zugegen. Als im Zeichen der Waage Geborene fällt es Ursula sowieso sehr schwer, ihre so sehr ersehnte Mitte zu finden. Naja, das wäre dann ein Indiz für die Richtigkeit astrologischer Einordnung. Keine Ahnung. Einmal ging Ursula auf Klassenfahrt. Sie war damals kaum einen Tag weg, da brachen bei mir zu Hause die Windpocken aus. Wer Windpocken erleben durfte, wird sich bestimmt an diese unangenehme und wie mein Arm unter dem Gips juckende Schikane der Natur erinnern. Während ich also so wunderbar erblühte, hielt Mama für die Dauer der Klassenfahrt von Ursula die Luft an, dass sie es bis zu ihrer Rückkehr durchhielt. Und so kam sie scheinbar heil von der Reise zurück, aber sie fühlte sich sehr unwohl und schwach. Mama wusste natürlich sofort, was die Stunde geschlagen hatte und beförderte Ursula in ihr Bett, das sie dann auch eine Weile so gut wie nicht mehr verließ. Bei ihr war der Verlauf der Windpocken um einiges stärker als bei mir und sie bot einen furchterregenden Anblick. Durch das Kratzen an den Pocken sind bei Ursula kleine Narben zurückgeblieben.
Hast du heute noch Narben, körperlich oder seelisch?
Nein, bei mir selbst blieben von den Windpocken keine Narben zurück und auch seelische Narben kann ich eigentlich nicht vorweisen. Vielleicht haben sie sich ja auch im Laufe der Zeit geglättet und abgetragen.
Und? Kommt noch etwas?
Erste Frage. Wenn du heute an das Ponykarussell denkst, hättest du dich getraut, nochmal aufzusteigen? Oder war die Angst für immer weg?
Nein, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Die Angst war für immer da. Mich hätte niemand mehr auf den Rücken eines Ponys setzen dürfen. Vor Pferden habe ich bis heute großen Respekt und ich muss auf keins aufsteigen. Jetzt mit 70 schon gar nicht mehr.
Zweite Frage. Deine Beschreibung der Chloroform-Halluzination ist so plastisch. Träumst du manchmal noch davon?
Ja, diese Chloroform-Halluzinationen, die hätten einem Hieronymus-Bosch-Bild entsprungen sein können. Die sind mir immer noch sehr gegenwärtig. Selbst in Träumen kommen hin und wieder mal diese stehenden, bunten, wirren Kirchenfenster vor. Aber auf jeden Fall kann ich es mir sehr gut vergegenwärtigen, wenn ich da mal dran denke.
Dritte Frage. Ursula und du wart ein gutes Team. Gab es einen Moment, in dem ihr euch wirklich gestritten habt, außer beim Autoscooter?
Ja, tatsächlich waren Ursula und ich ein wirklich gutes Team. In der Kindheit, in der Jugend und auch im Erwachsenenleben. Natürlich dieses kindliche Gezanke und Gezerre, aber das war kein inhaltliches Streiten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die Auseinandersetzung mit Ursula bezüglich unserer Mutter, was die letzten Jahre aufgetaucht war, Streit nennen möchte. Es ist eine unterschiedliche Sicht der Dinge, es ist eher eine Meinungsverschiedenheit, aber Streit, nein, Streit finde ich war es nicht.
Das war Bevor ich es vergesse. Ein Streifzug durch das Leben von Walter. Im kurzen Dialog mit Willi, Walters KI. Erinnernder, Produktion, Schnitt und überhaupt sonst alles. Walter Hofmann. Hört euch auch Walters parallelen Podcast gleichen Inhalts. Aber literarisch, mit den Worten von Kafka formuliert und ohne Fragen von Willi an. Den Link und andere Informationen findet ihr in den Shownotes.